Wir haben nicht am Montag als erstes eine Person gesucht, die verschollen war, die verschwunden ist. Der Papa hat nach ihr gesucht, der Jakob, und das war Josef. Wir haben ihn dann hier in der Zisterne gefunden, ja, wo die Brüder ihn reingeworfen hatten. Und am nächsten Tag haben wir einen silbernen Becher gesucht, der auch wieder Josef gehörte, der dann in einem Sack voll Körnern war von dem Benjamin, und haben uns die Geschichte angeschaut und sind so ein bisschen auf Josef und seinen Lebensweg, ja, aufmerksam geworden. Und ich möchte gerne mit euch ein bisschen auch auf das Leben von Josef heute schauen in der Predigt. Der hatte schon eine sehr spannende Geschichte gehabt, der junge Mann. Ich weiß nicht, wie gut ihr die Geschichte kennt. Ne? Der Josef wächst als einer von am Ende 12 Brüdern auf. Er ist nicht der Beliebteste, er ist eher so ein bisschen das Vatersöhnchen oder der Liebling des Vaters. Das gibt ihm natürlich bei seinen Brüdern nicht gerade einen guten Stand. Ja, nicht so einfach. Aber am Ende ist er vom Vatersöhnchen zum Vizepharao in Ägypten geworden, wenn ihr die Geschichte kennt. Und ich will mit euch ein bisschen drüber nachdenken, über diesen Mann, über diesen Josef und seine Geschichte. Man denkt vielleicht schnell bei Josef an diesen Obersklaven in Ägypten, in Potiphars Haus, von diesem wichtigen Beamten, der dort irgendwie zu Ansehen kommt und alles gut macht, dann ins Gefängnis muss, weil er irgendwie in, ja, Mitleidenschaft gezogen wird, sein Ruf. Er muss ins Gefängnis und schließlich kommt er zum Pharao, wird dort als Traumdeuter bekannt und kann eine riesige Hungersnot abwenden oder die Leute hindurch retten durch kluge Haushalterschaft. Aha. Ja. Ein treuer, gottesfürchtiger Mann, der Josef. Jemand, dem alles gelingt, so steht es auch in der Bibel immer wieder drin. Ein weiser Mann, der die Gabe hat, Träume zu deuten, von Gott bekommen, der sogar die Größe am Ende besitzt, seinen bösen Brüdern, die ihm so viel angetan haben, zu vergeben. Aber wie war das eigentlich am Anfang? Wie war das am Beginn der Geschichte mit Josef? Das war ja nicht immer so, dass er dieser vorbildliche, tolle, ja, Vorzeigemensch war. Wenn wir im ersten Buch Mose, Kapitel 37, nachlesen, dann erfahren wir über Josef Folgendes. Nämlich, dass er wahrscheinlich eine ziemliche Nervensäge war. So mit 17 Jahren ungefähr heißt es da, dass er nicht erstgeborene Sohn war, sondern der 11. in der Reihe seiner Brüder und eben seinem Vater sehr nahe stand, sage ich mal. Der Papa liebte ihn, weil er der Sohn seines Alters war, der Sohn von seiner Lieblingsfrau, und die anderen haben das so ein bisschen zu spüren bekommen. Und der Josef hat es wohl auch allen gezeigt, seinen Brüdern, dass er der Besondere ist, dass er der Lieblingssohn ist, der ein besonderes Standing hat in der Familie. Er hat dieses tolle, bunte Gewand geschenkt bekommen von seinem Vater, was ihn so wirklich, ja, besonders gemacht hat. Keiner hatte so ein schönes, buntes Gewand, nur Josef. Verständlich, dass die Brüder ihn nicht so sehr mochten. Das ist aber noch nicht alles. Die Bibel sagt, Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Was heißt das denn jetzt? Er war eine Petze, genau. Josef hat seine Brüder beim Vater verpfiffen, hat gepetzt. Ha, nicht so super sympathisch, oder? Nicht so super cool. Und dieser kleine, ja, Vatersöhnchen, Petzenjunge, hat auch noch Träume. Und so richtig große Träume. Nicht so, ich bin rausgegangen, da war ein Hund, sondern er hat geträumt, alle müssen sich vor mir verbeugen. Ich bin der Größte, alle müssen sich vor mir beugen. Sogar Mama und Papa, alle verbeugen sich vor mir, dem großen Josef. Hätte er ja haben können, die Träume. Und für sich behalten können oder dem Papa erzählen. Aber nein, guckt mal her, Bruder, ich habe was ganz Wichtiges geträumt. Ihr verbeugt euch alle vor mir. Ist das nicht toll? Nee, für die Brüder war es nicht so toll. Und sogar der Papa hat mit ihm schimpfen müssen, weil er so dreist fand, dass sogar er als Papa, als Patriarch der Familie, sich vor seinem kleinen Sohn verbeugen soll. Moment mal, irgendwas ist hier falsch rum. Tja, Josef war vielleicht nicht der tollste Bruder, den man sich wünschen kann. Und vielleicht war er auch ein bisschen, ja, nicht ganz so schlau am Anfang. Ja? Als der Papa ihn losschickt, um seine Brüder zu suchen, die irgendwo unterwegs sind mit den Herden, und er gucken soll, wie es ihnen geht, da verirrt er sich völlig. Der kommt gar nicht klar auf die Landschaft da, und er irrt auf einem Feld umher, heißt es dann in der Bibel. Irgendwie hat er sich völlig verlaufen. Zum Glück kommt irgendein Mensch vorbei, der ihm dann sagt, geh mal da lang, da sind Menschen. Ja? Und dann schafft er es doch dahin. Das ist unser junger Josef. Ein bisschen lost, ein bisschen komisch, ein bisschen gemein, ein bisschen verzogen irgendwie so. Für mich zumindest, wenn ich von außen drauf gucke. Ich kenne ihn ja nicht wirklich, den Josef, wie er damals war. Aber es klingt schon ein bisschen nicht so cool. Nicht so richtig, richtig toll. Tja, warum erzähle ich das? Warum rede ich über diesen jungen Josef, der nicht so die Glanzleistung ablegt? Will ich ihn irgendwie schlecht machen? Nein, darum geht's nicht. Ich will mich auch nicht lustig machen über ihn. Nein. Worum es mir geht, ist, wenn ich diesen jungen Josef anschaue mit all seinen Fehlern und Schwächen und seiner vielleicht ein bisschen auch Kotzbrockigkeit gegenüber seinen Brüdern, dann muss ich staunen. Weil ich mich wundere und mich auch irgendwie begeistern kann dafür, dass Gott diesen kleinen Schnösel, diesen Josef, ja, mit seinen ganzen Macken, der so ein bisschen schon auch komisch ist und gemein manchmal vielleicht, ja, dass er den nimmt und den beruft und auswählt und sagt, guck mal, mit dir kann ich arbeiten. Du wirst mal ganz Ägypten und auch deine ganze Familie und die ganzen Leute drumherum retten vom Hungertod. Wow. Wow. Gott nimmt diesen kleinen Josef und arbeitet mit ihm. Das finde ich richtig, richtig toll. Schaut euch den jungen Josef an, die Petze, der verzogene Kleine, der völlig lost ist in der Welt. Und dann schaut den erwachsenen Josef an, der Vizepharao ist, der richtig viel geleistet hat, der sich trotz Schwierigkeiten immer wieder auch auf den richtigen Weg begeben hat, der mit Gott durchgehalten hat und am Ende riesige Menschenmengen vom Hungertod rettet. Wow. Dieser Prozess, dieser Weg ist faszinierend. Das begeistert mich und das macht mich froh und zuversichtlich, dass Gott so jemand wie Josef beruft, jemand wie Josef auf die Reise mitnimmt. Das heißt nämlich für mich, Gott kann mit jedem von uns was anfangen. Egal, ob du schon früher so ein kleiner Vorzeigesteppke warst oder ob du ein bisschen lost warst in der Schule oder auf dem Weg irgendwo hin oder ob du ein bisschen gemein zu den anderen warst und nicht so das nette Kind oder so. Egal, Gott will dich gebrauchen. Gott will mit dir deinen Weg gehen und an dir arbeiten, mit dir arbeiten, dass du zu einem guten Ziel gelangen kannst. Das finde ich super genial. Ich muss kein super demütiger Oberheiliger sein, kein perfekter Christ. Gott kann mich gebrauchen, so wie ich bin. Er arbeitet mit dem, was da ist. Er lädt mich ein, auch wenn ich mich selbst manchmal ziemlich doof finde oder nicht so toll finde oder schon wieder auf die Nase gefallen bin. Gott wählt nach anderen Kriterien aus, als wir das manchmal machen. Und Gott will uns zu Menschen machen, die immer mehr an ihren Aufgaben wachsen, die Gott dann ähnlicher werden, die wie Josef so einen Prozess durchmachen, der dann in eine gute Richtung führt. Und Gott nimmt sich die Zeit dafür, mit uns diese krummen Wege zu gehen und uns auf seine guten Wege zu führen. Das finde ich so genial. Vielleicht willst du dich nicht mit Josef vergleichen, aber egal, wo du stehst, egal, wie unfertig du dich fühlst, welche Fehler oder Schwächen du hast, sei dir gewiss, Gott schreckt es nicht ab. Auch wenn die Erwachsenen gesagt haben, du bist so, wie du bist, nicht okay, Gott sagt, hey, komm her, ich hab dich lieb, wie du bist, wir können was anfangen, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, komm, wir gehen den Weg gemeinsam. Lass dich drauf ein, wenn dein Gott mit dir losgehen möchte. Gott kann wirklich jeden von uns gebrauchen. Halleluja. Was am Anfang so verkorkst zu sein scheint, so nervig erscheint, das kann am Ende ein richtig großer Segen werden. So wie bei Josef. Am Anfang das Vatersöhnchen, am Ende der rettende Vizepharao, der vergeben kann. Aber was ist dazwischen eigentlich passiert? Wie hat er das geschafft, von diesem einen zu dem anderen zu werden? Wie ging das? Als Josef seine Brüder endlich findet, damals auf dem Feld, als er sich so verirrt hatte, was machen die da? Die wollen am liebsten mal sie umbringen, Kopf kürzer machen, weg mit dem blöden Typen, der nervt so sehr. Dann Gruben werfen sie ihn nur in die Zisterne rein und dann haben die anderen, während Ruben mal schnell weg muss, keine Ahnung, die Idee, Mensch, wir verkaufen den Jungen an die Sklavenhändler, das ist deren Problem, wir haben ein bisschen Geld gemacht, Win-Win. Ja. Und Josef kommt nach Ägypten, wird verschleppt dorthin, muss in dem Haus von einem wichtigen Beamten, dem Potiphar, dort schuften als Sklave. Aber er macht es so treu und gut, dass er aufsteigt in den Rängen und irgendwann über das ganze Haus gesetzt wird, als Obersklave sozusagen. Und dann gibt es die Frau von Potiphar, die in die Pfanne hauen will. Er macht nicht mit und muss in den Kerker. Und auch dort hält er durch, macht er weiter, geht voran und fällt so gut auf, dass er wieder aufsteigt und zum inneren Kerkerverwalter quasi wird sozusagen. So der Gefangene, der den Kerker verwaltet. Irgendwie verrückt und abstrus, aber er war scheinbar so gut unterwegs, dass die Leute ihm das zutrauen und es ihm so vertrauend übergeben. Und dann kommt diese anderen beiden, der Bäcker, der Mundschenk, die haben Träume, er deutet die. Der eine muss hops gehen, der andere geht wieder raus zum Pharao, soll ein gutes Wort einlegen, vergisst es natürlich, weil es andere wichtige Dinge gibt in Ägypten. Und Josef bleibt im Gefängnis. Bis schließlich endlich der Pharao selbst Träume hat. Und dann erinnert sich der Typ und Josef kann endlich aus dem Gefängnis raus und diese ganze große Geschichte nimmt ihr gutes Ende letztendlich. Aber wie hat Josef das durchgehalten? Wie hat er diese ganzen wiederholten Tiefschläge, Zisterne, Sklave, Gefängnis, vergessen, wo ich sagen würde, boah, irgendwann würde ich sagen, Gott, was soll das? Warum tust du mir das an? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Warum muss ich das durchleiden? Ich glaube, beim zweiten, dritten Mal würde ich immer sagen, also jetzt nö, dann gehe ich halt in den Kerker und schlaf ein oder so, keine Ahnung. Wie hat Josef geschafft, immer weiterzumachen durch all diese Katastrophen, all diese Tiefschläge? Die Bibel sagt uns, dass Josef immer wieder treu und aufrichtig gehandelt hat. Er hat seine Arbeit gut gemacht, er war fleißig, er war vorbildlich, trotz der Umstände, obwohl ihm das Leben so richtig schönes Gesicht geboxt hat. Woher kam diese Kraft? Kennst du das auch? Wenn dir das Leben übel mitspielt, wenn du Rückschläge erleben musst, wenn deine Träume zerbrechen und sich keiner vor dir verbeugt, sondern du irgendwo am Boden liegst, du dachtest gerade noch, jetzt endlich, jetzt geht's bergauf, jetzt habe ich mir was aufgebaut, jetzt hat Gott mich gesegnet, dann wieder auf den Boden zurück. Bam. Wie reagierst du dann? Wie geht's dir dann? Was hilft dir dann? Josef hatte Gott, an dem er festgehalten hat. Josef hat Gott vertraut. Und ich glaube, dass ihm das die Kraft gegeben hat, weiterzumachen, treu und aufrecht weiterzugehen, egal wie schlimm die Umstände waren. Er hat es offenbar nicht für den Lohn gemacht, um sich zu erarbeiten, dass er Segen bekommt, sondern hat er gesagt, ich mache das aus Prinzip. Ich bin Gott treu. Gott hat mir gezeigt, was richtig ist. Ich will das machen, auch wenn ich dadurch nicht direkt im Lotto gewinne. Vielleicht sagst du jetzt, ja, Josef hat es ja leicht gehabt. Guck dir das Ende an. Alles super, alles genial. Hat tolle Frau, Kinder, Reichtum, alles super gut gehabt, ja, Machtposition. Aber mal ehrlich, das wusste er vorher auch nicht, als er im Gefängnis saß. Der hat ja nicht die Bibel lesen können, die gab es dann noch nicht in der Form, wie wir sie heute haben. Ja. Was hat er wirklich gehabt? Zwei Träume. Vielleicht Verheißungen von Gott. Weiß nicht, ob er das wirklich geglaubt hat im Kerker, dass es noch eine Verheißung ist. Er hat die Geschichten von seinen Eltern gehabt, von Gott, von den Erlebnissen von Abraham, Isaak und so weiter und so fort. Und daran hat er festgehalten. Was haben wir? Wir haben ein ganzes dickes Buch voll von Erfahrungen. Wir haben die Geschichte von Josef von Anfang bis zum Ende. Wir haben eigentlich viel mehr als er. Vielleicht können wir daran auch festhalten. Josef hat sich entschieden zu glauben, bevor er die Gewissheit hatte. Bevor er es erlebt hat, dass alles gut wird am Ende. Und das können wir auch. Das ist nicht leicht, das ist nicht immer schön, das ist nicht einfach, das weiß ich auch. Und ich will auch niemandem sagen, hey, deine Probleme sind gar nicht wichtig, stell dich nicht so an, auf keinen Fall. Ich verstehe das total, dass wir manchmal an Dingen zu knabbern haben, die wirklich heftig sind, wirklich schwer sind. Und das ist völlig in Ordnung, auch mit Gott zu hadern. Josef hat sich entschieden zu glauben, festzuhalten, trotz allem. Und ich möchte diese Entscheidung auch treffen. Ich möchte es auch schaffen, festzuhalten, auch wenn ich gerade im Tal des Todes mich befinde, auch wenn ich gerade wirklich am Boden liege und mich frage, Gott, warum passiert das mit mir? Ich will mir ein Beispiel an Josef nehmen, dem es auch richtig schlecht ging, sogar schlechter als mir zumindest, und sagen, ich halte trotzdem fest, Gott, ich verstehe es nicht, ich fühle es nicht, ich mag es nicht, ich leide hier, aber ich halte an dir fest. Und ich will trotzdem, so gut ich kann, weiterkriechen mit dir zusammen, Gott. Und ich hoffe darauf, dass du es gut machst. So hat es Josef erlebt. Das können wir von ihm vielleicht lernen. Okay, Gott kann jeden gebrauchen. Und vielleicht kann Josef uns ein Beispiel sein, eine Ermutigung sein, an Gott festzuhalten und am Guten festzuhalten, auch wenn es mal richtig, richtig düster ist um uns herum oder in uns drin. Und die dritte Sache, die mich fasziniert an der Geschichte von Josef, ist das Ende der Geschichte. Worum geht's da? Vielleicht sehen wir so Josef hat ein tolles Ende, ein Happy End. Ja? Er hat es dann doch geschafft, er musste viel einstecken, aber dann hat er doch den tollen Job bekommen. Er hat den Respekt von ganz vielen Menschen, vom Pharao sogar. Er hat eine nette Frau, er hat Söhne. Er kann seine Brüder rumschubsen und rumkommandieren, so als kleine Rache, keine Ahnung. Ja? Aber Gott legt in der Geschichte einen ganz anderen Schwerpunkt. Am Ende steht nicht Josefs Haus, Frau, Yacht, weiß nicht was, sondern am Ende steht Rettung und Versöhnung. Die Rettung der ganzen Familie, des ganzen Clans von Josef, der nach Ägypten kommt und Essen hat. Die Rettung eines ganzen Volkes in Ägypten und der Völker drumherum. Und Versöhnung. Versöhnung einer Familie, die so verkorkst ist, wie man es vielleicht sich kaum vorstellen kann. Seiner Familie. Darum geht es bei Gott in der Geschichte. Nicht um Josefs schönes Haus, sondern darum, dass Rettung geschieht und dass Versöhnung geschieht. Und ich glaube auch, dass Gott uns dazu beruft und dazu gebrauchen will, nicht nur ein nettes Leben hier zu haben und irgendwie am Ende ein bisschen Reichtum aufzuhäufen und eine schöne Rente zu haben. Das ist ja toll, das auch, will ich keinem wegnehmen oder absprechen. Genießt das, wenn ihr es habt, super. Aber ich glaube, Gottes Prioritäten und Ziele sind anders. Das ist so ein schönes Beiwerk, aber eigentlich geht es Gott darum, zu retten und zu versöhnen, sein Reich aufzubauen. Dazu sind wir berufen. Sehe ich das? Habe ich das bei meinem Denken über mein Leben im Fokus? Oder bin ich nur so auf meine kleine Welt irgendwie? Bin ich nur auf meine kleine Welt irgendwie fokussiert und beschränkt mit so Scheuklappen? Und wenn da nicht alles toll ist, ist es doof. Oder wenn da alles toll ist, ist es super. Aber sehe ich das große Bild, was Gott mir zeigen möchte? Dominik, es ist toll, dass es dir gut geht. Es ist toll, dass du genug hast, dass du ein Auto hast, dass du Freunde hast, was auch immer. Ja? Aber schau mal größer. Da ist noch mehr, was ich mit dir erreichen möchte. Sehe ich Gott so als den, der zuständig ist, damit es mir gut geht, damit ich den Segen bekomme, den er mir zu geben hat? Oder sehe ich mich als Mitarbeiter Gottes und frage Gott, wo willst du hin? Was willst du schaffen? Wo kann ich daran mitwirken, dass Rettung geschieht, dass Menschen zu dir finden, dass sie nicht verhungern und dass Versöhnung geschieht in meinem Leben, meiner Familie, in der Gemeinde, in meinem Umfeld, in meiner Stadt, in meinem Land? Wenn ich daran mitwirken darf, wenn ich Gottes Herzensanliegen entdecken darf und das mir auch aufs Herz legen kann und daran mitwirken darf, dann ist es eine große Ehre, oder? Und ich will mich immer wieder neu von Gott erinnern lassen an diesen großen Fokus, an dieses große Bild, was er mir zeigen möchte, an sein Reich. Es geht nicht nur um mein Wohlergehen, es geht um mehr. Es geht darum, dass es vielen gut geht, dass viele ihn finden, dass viele gerettet werden und dass Frieden und Versöhnung gestiftet werden kann. Gott kann jeden gebrauchen. Josef kann uns Mut machen, an Gott festzuhalten und das Gute zu tun, auch wenn es uns richtig schlecht geht. Und wir können Gottes Ziele sehen zusammen. Gott möchte Menschen retten, er möchte Versöhnung ermöglichen. Das habe ich von Josef gelernt. Das will ich mir zu Herzen nehmen. Vielleicht können auch wir als Gemeinde uns das zu Herzen nehmen. Und neu schauen, kann Gott uns gebrauchen? Ja. Auch den Kleinen da und die Große da und die Komische dort und den Komischen da? Ja. Lass uns Gott zutrauen, dass er mit jedem von uns komischen Typen hier arbeiten kann. Sogar mit mir. Ja. Und können wir mit Gottes Hilfe festhalten und den Weg gehen, auch wenn es schwer wird? Ich glaube, ja. Wir können uns dabei ermutigen, wir können uns dabei tragen und stützen. Und dann, was hat Gott mit uns als Gemeinde vor? Was ist sein großes Bild für uns? Wo passen wir in dieses Ziel Gottes, Menschen zu retten? Hier in unserer Umgebung. Und wo passen wir in dieses Ziel Gottes, Versöhnung zu schaffen? Wo können wir in dieser Gemeinde anfangen, uns zu versöhnen, wo wir irgendwie doch miteinander im Knarz vielleicht liegen, keine Ahnung? Und wo können wir anderen helfen, Versöhnung zu finden, Vergebung einander zuzusprechen und neu anzufangen? Ich will das gerne erleben, mit euch zusammen, dass wir so eine Josef-Geschichte erleben als Gemeinde und entdecken, was Gott mit uns vorhast. Vielleicht hast du schon einen Traum gehabt von so lustigen Körnern, die sich verbeugen oder was auch immer. Ja? Dann erzähl uns davon und lass uns darüber reden, dass wir unseren Auftrag entdecken und erleben, wie Gott hier Versöhnung schenkt und wie Gott durch uns rettet. Amen.